Wir hatten in 2023 eine Performance von über 11%. Wir haben jetzt 2024 noch nicht ganz abgeschlossen. Aber auch da liegen wir jetzt schon bei über 11%. Outstanding, 2 Jahre hintereinander, hätte ich mir nicht vorstellen können, als wir 2019 gestartet sind.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Finanzexperten im Interview. Und heute habe ich einen Gast, der ein absoluter Experte im Bereich Anleihenmarkt ist. Und ich bin ganz ehrlich, für mich waren Anleihen immer etwas trocken, aber ich bin mir sicher, das wird sich nach diesem Interview ändern, denn mein heutiger Gast ist Norbert Schmidt von der Hiemann Vermögensverwaltung und die haben es geschafft, mit Anleihen eine Rendite von 11% pro Jahr zu erzielen. Ich freue mich sehr, dass Norbert Schmidt heute hier ist. Hallo Norbert, schön, dass du heute da bist.
Luis, grüß dich und schön, heute dabei zu sein.
Die Inflation ist natürlich immer noch aktuell ein sehr heißes Thema. Ganz am Anfang einfach mal, was glaubst du denn, wo die Inflation langfristig hingehen wird?
Ja, also wir haben ja in den letzten Jahren einiges gesehen, sogar zweistellige Inflationsraten, das konnten wir uns lange nicht vorstellen. Davon sind wir schon wieder weit, weit zurückgekommen. Auch die Notenbanken erkennen das an, also dass hier die Inflation wieder in die richtige Richtung geht. Die richtige Richtung für die Notenbanken heißt 2%, lieber sogar leicht darunter. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber, also wir haben jetzt, ich meine, in Deutschland auch schon die 1 vor dem Komma gesehen. Man darf nicht vergessen, also dass wir weiterhin hohe Lohnkosten haben, auch Lohnkostensteigerungen. Das hält die Notenbanken hier zurück, jetzt euphorisch zu sein. Wir sehen die Kernrate weiterhin im Bereich von 2,5%. Und ja, das ist ein Niveau, wo wir auch denken, dass das nach vorne in der Höhe so bleiben könnte. Also, dass die letzten Meter, um dann von 2,5 bis 3% in der Kernrate auf 2% oder noch darunter zu kommen, das wird noch ein etwas längerer Weg. Und das ist aber auch in line mit dem, was die Volkswirte schon seit 6 bis 12 Monaten voraussagen.
Jetzt sind ja vor ein paar Wochen die Zinsen bzw. der Coupon von 10-jährigen französischen Staatsanleihen auf das Niveau von griechischen 10-jährigen Staatsanleihen gestiegen. Und die sind dann zwar schon dann relativ schnell wieder ein bisschen zurückgegangen, aber wie erklärst du so eine Volatilität selbst bei Staatsanleihen?
Ja gut, also Anleihen werden Anleihen investiert. Man hat eben auch hier einen Kurs einer Anleihe. Man hat die Verpflichtung zur Zinszahlung. Und wir haben eben mehrere Faktoren, die diese Kurse beeinflussen. Die zwei wichtigsten Faktoren sind eben das Thema Bonität und das Thema Zinsänderung. Und dann haben wir on top hier eben ein Event-Thema gehabt. Wir haben in Frankreich ja die Auflösung der Regierung gehabt. Also der Haushalt wurde hier nicht gebilligt. Das Parlament oder der Ministerpräsident hatte seinen Rücktritt eingereicht, weil er eben nicht den Rückhalt hatte im Parlament. Wir haben gleichzeitig gesehen, dass auch die Ratingagenturen hier drauf angesprungen. Moody's hat das Rating von Frankreich reduziert um einen Punkt. Das heißt, wir hatten hier ein Event, wo möglicherweise viele Investoren diese schlechtere Bonität, die dann auch festgestellt wurde, sich diesem neuen Umfeld anzupassen, hier eben französische Staatsanleihen zu verkaufen, weniger zu gewichten. Das eben in einem sehr engen Zeitfenster. Deswegen gab es hier möglicherweise eine etwas negative Übertreibung in der Rendite. Nichtsdestotrotz, ein Bonitätsrisiko hat sich realisiert. Das Zweite ist, dass natürlich französische Staatsanleihen trotzdem in den letzten 12 Monaten davon profitiert haben, dass das Zinsniveau insgesamt zurückgegangen ist. Also das ist das Thema Zinsänderungsrisiko, die dritte wesentliche Komponente, die hier so einen Anleihenpreis beeinflusst. Und ja, also das macht das insgesamt dann doch erklärbar.
Liegt dann jetzt die Bonität von Frankreich auf demselben Niveau wie bei der USA?
Frankreich ist von Moody's schlechter geratet, soweit ich das weiß. Wir haben aber hier unterschiedliche Währungsräume. Das heißt, man kann hier eben jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir haben eben das Renditeniveau in den USA, was insgesamt höher liegt als im Euroland. Und wir haben eben in Frankreich einen Vertreter, der immer noch tief im Investment-Grade-Bereich ist, aber eben hier nicht mehr diese Top-Bonität aufweist, wie sie zum Beispiel Deutschland hat.
Gut, ich habe es nur gefragt, weil ich jetzt gleich zu den US-Anleihen nochmal eine Frage hätte. Und zwar, wie würdest du das als Investor beziehungsweise dann als Gläubiger sehen bei US-Anleihen bei einer so hohen Staatsverschuldung? Wie kann man das einstufen?
Ja, so eine Staatsverschuldung ist natürlich kritisch. Also wir sind nun fundamental orientierte Investoren. Wir tun uns schwer damit. Ich bin zugegebenermaßen aber auch nicht der Spezialist für Staatsanleihen. Wir haben ja Staatsanleihen, wir haben Unternehmensanleihen, wir sind auf Unternehmensanleihen fokussiert. Wir sehen aber, dass Länder wie zum Beispiel Japan eben hier noch mit ganz anderen Staatsverschuldungen hantieren, also 200% und mehr. Wir sehen, dass Länder wie Griechenland eben auch mit Staatsverschuldung von 160%, ich meine in der Spitze 180%, auch die haben es geschafft. Wir reden jetzt in den USA, ich meine von 120%. Also da könnte man jetzt auf die Idee kommen, passt doch alles. Also ganz so einfach ist es nicht. Man muss da schon draufschauen. Sobald nämlich eben diese Ratingagenturen zum Schluss kommen, das ist jetzt nicht mehr AAA, das ist jetzt nicht mehr beste Bonität, wird es nämlich auch teurer. Und dann wird es nämlich zu einem Punkt teuer, wo auch noch die Verschuldung hoch ist. Also von daher ist es ein sehr, sehr wichtiges Vertrauensprodukt. Wenn wir uns US-Dollar-Anleihen anschauen, ist es eben auch noch wichtig zu wissen, wir sind Euro-Investoren hier in Europa. Man hat eben noch das Währungsrisiko oder die Währungschance. Der Dollar war ja eher stärker, war aber schon auch noch mal stärker. Und wir sichern eben ab. Und wichtig ist es eben, dass dann auch die Rendite, die Euro-Rendite nach Absicherung, dass die halt attraktiv ist.
Jetzt war ja auch lange noch diese inverse Zinskurve ein Thema. Ich glaube, jetzt löst sie sich ja langsam ein bisschen auf. Aber wie beeinflusst die aktuell noch den Anleihenmarkt?
Also inverse Zinskurve heißt ja erstmal, dass die langfristigen Zinsen niedriger sind als die kurzfristigen. Wir hatten in der Spitze in den langfristigen Zinsen auch in Deutschland mal ein Kursniveau oder ein Renditeniveau von knapp 3%. Da sind wir jetzt wieder runtergegangen auf 2%, aktuell 2,2. Wir haben bei den kurzfristigen Zinsen waren wir in der Spitze bei knapp 4%, also immer noch ein Prozentpunkt über den knapp 3%, die ich gerade eben genannt hatte bei den langfristigen Anleihen und sind jetzt hier aber bei knapp 3%. Also wir haben ja diesen Zinsabstand von 1%. Also es gibt mehrere Lesarten. Die eine Lesart ist, kurzfristige Anleihen sind viel attraktiver als langfristige Anleihen. Die zweite Lesart ist, der Markt preist hier ein, dass die Inflation weiter zurückgeht. Wenn die Inflation weiter zurückgeht, dass auch das Zinsniveau weiter zurückgeht. Wenn es sogar noch ein bisschen mehr zurückgeht, dann hätte man hier sogar mit langfristigen Anleihen, wenn man eben hier dieses Zinsänderungsrisiko oder in dem Fall die Chance einzugehen, dann eben sogar auch noch Kursgewinne realisiert. Also das ist so ein bisschen der Trade-off. Ja. Man kann sicher ein bisschen höheres Zinsniveau haben. Man kann aber auch jetzt langfristige Zinsen einloggen mit der Chance, dass wenn das Zinsniveau noch weiter runtergeht, dass man dann sogar noch ein bisschen Kursgewinne macht. Aber man hat natürlich das Risiko, wenn die Konjunktur ein bisschen stärker läuft oder andere globale Effekte eintreten, dass dann auch der Kurs mal runtergehen kann. Soweit vielleicht erstmal.
Okay. Sehr schön, jetzt behaupte ich mal aber ganz frech, dass die meisten unserer Zuschauer wahrscheinlich am Aktienmarkt unterwegs sind. Interessanterweise ist aber der Anleihenmarkt ja deutlich größer, ich glaube mit rund 140 Billionen Dollar. Jetzt aber mal ganz kurz erklärt, wie kann man jetzt tatsächlich damit Geld machen, beziehungsweise Rendite?
Wir haben im Anleihenbereich 4 Ertragsquellen und das unterschätzt man. Wir haben eben auf der einen Seite das Wichtigste und das ist bei Emissionen eben dieser Coupon. Wir haben das Thema Bonitätsrisiko und das ist eben auch immer eine Chance, wer eben hier es schafft, auf die Gewinner zu setzen von morgen, die es eben schaffen, ihre Bonität zu erhöhen. Bonitätserhöhung heißt, das Risiko sinkt, das heißt, die Renditeerwartungen sinken, das heißt, der Kurs der Anleihe steigt. Man hat also hier mit den Emittenten, die in der Bonität steigen, eben eine Kurschance. Man hat on top das Thema Zinsänderung. Wir haben jetzt im letzten Jahr eben Rückenwind auf den Anleihenmärkten gesehen, weil eben das Zinsniveau runtergegangen ist. Auch das reduziert die Renditeerwartung und erhöht damit den Kurs, also Kurschance durch Zinsänderung. Und das Letzte, und das ist auch sehr, sehr spannend, weil kann auch sehr ertragreich sein. Emittenten haben eben, wenn sie in dem Jahr 2023 oder 2024, wo eine Anleihe sehr, sehr teuer war, haben sie sich eben oft auch in die Anleihebedingungen reinschreiben lassen. Wir wollen aber, wenn wir schon so eine teure Anleihe machen, wollen wir auch die Chance haben, ein bisschen eher wieder rauszukommen. Dann sagen die Investoren, ja gut, dürfte er, aber dann dürfte nicht nur zu 100 zurückzahlen, sondern müsste ein bisschen zu einem höheren Kurs zurückzahlen. Also es gibt hier sogar auch eben diese vorzeitigen Kündigungsmöglichkeiten zu über 100. Und wer es eben schafft, hier mit dem richtigen und klaren Blick drauf zu schauen, wo eben hier die erwartete Rückzahlung ist, kann eben auch noch über diese vierte Komponente Erträge erwirtschaften.
Jetzt hast du gerade das gemeint, dass es ja zum Beispiel eine diese Kurschance gibt und die ist bei euch jetzt speziell oder auch generell am Anleihenmarkt befeuert worden, weil die Zinsen gesenkt worden sind. Da ist ja dann natürlich mehr Kurschance, aber dementsprechend ist ja auch dann für neue Anleihen der Coupon bzw. Zins nicht mehr so attraktiv oder sehe ich das falsch?
Ja klar, also wir haben, also der Markt atmet. Wir hatten in 2023 also natürlich ein viel attraktiveres Zinsniveau als, sagen wir, in 2021, was die niedrigste Rendite, die der Markt bisher gesehen hat. Dann hat man diese sogenannte Zinswende. Aber wenn wir heute sprechen, reden wir eben immer noch über ein sehr, sehr attraktives Zinsniveau. Also wir haben darüber gesprochen, dass die Inflation schon wieder in der Nähe ist von dem, wo es die Notenbanken haben wollen. Also nicht viel mehr Inflation als vor 3 Jahren. Und gleichzeitig haben wir aber eine Verzinsung am Anleihen am langen Ende von 2,5 Prozentpunkten mehr und am kurzen Ende sogar von 3,5 Prozentpunkten mehr. Es gibt jetzt also viel mehr zu verdienen als bei vergleichbarem Inflationsumfeld vor 2, 3 Jahren. Ja. Und deswegen sollte man das nicht unterschätzen. Also wir reden hier eben über eine Anlageklasse, die eben viel, viel mehr Planbarkeit mitbringt und eben aber auch nach vorne sogar auch noch ein bisschen Kurspotenzial bietet.
Und wie geht ihr dann jetzt mit dem aktuell sehr ungewissen Zinsniveau um? Weil jetzt, wenn nächstes Jahr ja nur Trump ins Weiße Haus einzieht und wirklich diese Strafzölle durchführen wird, werden höchstwahrscheinlich die Preise steigen und die Inflation auch. Also berechnet ihr das jetzt schon irgendwie ein bisschen mit ein oder sagt ihr, davon lasst ihr euch jetzt irgendwie noch gar nicht affektieren?
Also ich glaube, eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Dürfen wir uns einbilden, mehr zu wissen als der Markt? Wir sind in den letzten 2 Jahren sehr, sehr gut damit gefahren, hier vorsichtiger als der Markt zu sein. Der Markt war zum Beispiel Ende 23 extrem euphorisch, als Jerome Powell als Chef der Fed, der amerikanischen Notenbank, eben verkündet hat, okay, wir werden die Zinsen nicht weiter erhöhen. Damit hat er sozusagen den Deckel drauf gemacht. Und daraus hat der Markt geschlussfolgert, dass in diesem Jahr 7 Zinssenkungen kommen. Das war das, was an Zinssenkungen eingepreist war zum Jahresende 2023. Ich behaupte, er hat sich was dabei gedacht, dass er den Markt so euphorisiert hat, weil das natürlich auch für alle Banken und Versicherungen gut ist, wenn das Zinsniveau, wenn die erwarteten Zinssenkungen hoch sind, weil dann nämlich die Anleihen in den ganzen Bankbilanzen nicht so niedrig bewertet sind. Also gut, sei es drum, das ist eine andere Geschichte. Ich will nur sagen, und die Realität sah ja in 2024 ganz anders aus. Also die erste Zinssenkung kam viel später, als es der Markt Ende 2023 erwartet hat. Und es kamen viel weniger Zinssenkungen. Das heißt, wir haben einfach in diesem Markt ein Riesenrauschen. Und unser Ansatz ist eben hier immer ausbalanciert zu agieren. Also das heißt, kurze Laufzeiten zu haben, mittlere Laufzeiten zu haben, längere Laufzeiten zu haben, hier keine Wetten einzugehen. Ja, Wetten können auch mal gut gehen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was der Investor sucht. Wir wollen hier mit dem Markt mitlaufen. Wir halten den Markt an sich für interessant und haben hier eben auch unsere Alpha-Quellen. Und was ist eigentlich unsere Impfung für die möglichen Szenarien, die da alle in 2025 kommen können? Wir haben eben hier konjunkturunsensible Branchen, wie zum Beispiel das Unternehmen Techem, was eben Heizkostenablesungen macht. Wir haben Branchen wie Immobilien, hier speziell Wohnimmobilienbestandshalter. Wir haben die Pharmabranche, die bei uns eben im Portfolio übergewichtet sind. Also das ist so der eine Ansatz, dass man konjunkturunsensible Branchen übergewichtet im Portfolio. Das haben wir hier, haben wir uns hier sozusagen eine Impfung gegeben gegen diese Ungewissheit im nächsten Jahr. Und zum Zweiten, wenn wir international tätige Firmen investiert haben, dann haben wir eben sehr viel Wert darauf gelegt, dass die eben von dem Manufacturing Footprint, wie man so schön im Englischen sagt, also von den Werken, dass die eben möglichst über alle Kontinente verteilt sind. Und wir gehen davon aus, dass sich das auch auszahlen wird, weil dann eben diese Werke lokal produzieren können und eben hier von möglichen Zöllen und so weiter weniger betroffen sind als die Unternehmen, die hier eben mit einem anderen Setup starten.
Das würde mich interessieren, weil du hast Immobilien und Pharma angesprochen. Wie sieht es bei der Automobilbranche aus?
Also das ist ganz interessant. Insofern, wir waren schon immer relativ skeptisch, was das Thema Automobilbranche anbelangt. Das hat mehrere Gründe. Ich hatte in einem Interview auch mal gesagt, Tesla wird nach unserer Einschätzung unterschätzt. Also was eigentlich die Bedeutung von Tesla ist. Ja, Tesla hat eigentlich gezeigt, dass man innerhalb von 15 Jahren ein relevantes Unternehmen aufbauen kann. Das heißt, die ganzen Alleinstellungsmerkmale und Burggräben und keine Ahnung, was man bei den Wettbewerbern sieht, dass die möglicherweise gar nicht so bestehen. Das macht die Branche natürlich weniger attraktiv. Zum Zweiten haben wir, es gibt ja Pressebeiträge, dass der Betriebsrat von VW dann gefordert hat, okay, dann müssen eben die Lieferanten bessere Preise liefern. Also ich finde eine ganz üble Zusammenarbeit dort zwischen Lieferanten und Herstellern, die sich dort etabliert hat. Das spricht nicht für einen Markt, der darauf ausgelegt ist, hier planbare und auskömmliche Renditen zu erwirtschaften. Und ich darf für uns sagen, ich spreche jetzt für unser Spezialgebiet, wir haben im Markt 10% Automotive-Anteil, also 10% des ausstehenden Anleihevolumens in unserem Markt sind der Automotive-Branche zuzuordnen. Wir haben das seit jeher relativ niedrig gewichtet und sind jetzt bei 0,x bei uns im Portfolio. Und das hat Gründe, ja.
Okay, sehr spannend. Jetzt gibt es ja so markttypisches Gesetz eigentlich, wer mehr Zinsen haben möchte, der muss ja in der Regel auch mehr Risiko eingehen. Und ist das jetzt auch bei Anleihen speziell der Fall? Und wie kompensiert ihr dann eigentlich so ein Ausfallrisiko? Also wie geht ihr da vor?
Also grundsätzlich würden wir niemals also gegen diesen Zusammenhang argumentieren. Wir sind gerade dabei, die Präsentation für nächstes Jahr vorzustellen. Ich habe jetzt mal so eine Indikation. Siemens, was kann eigentlich Siemens für Zinsen zahlen? Im Extremfall Siemens jetzt als Beispiel für einen Investment-Grade-Emittenten. Es ist jetzt noch nicht final, aber überschlägig bin ich da auf 25% gekommen. Wir ermitteln eben, wenn wir in Unternehmen investieren, ermitteln wir eben denjenigen freien Cashflow, also nach Zinsen, nach Leasing, nach Investitionen und nach Leasing, aber vor Zinsen, der eben tatsächlich für Kapitaldienst zur Verfügung steht. Wir nennen das den No-Growth-Free-Cashflow, also Wachstumseffekte sind da rausgerechnet, Übernahmen, große neue Werke und so weiter, das rechnen wir alles raus. Und dieser die Verschuldung darf höchstens 10-mal so hoch sein wie dieser No-Growth-Free-Cashflow. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber heißt auf Deutsch nichts anderes, dass, wenn es hart auf hart kommt, der Emittent nicht wächst, und die Verschuldung einfach so stehen bleibt, wie sie ist, dann kann er eben 10% Zinsen zahlen, wenn er müsste. So, Siemens ist in einer Situation, die haben Investment-Grade-Rating, alles gut, die zahlen ihre 3-4%, auch bei den Neuemissionen, sind international diversifiziert über Länder und auch über verschiedene Geschäftsmodelle und so weiter, alles gut. Aber wir sehen eben auch im High-Yield-Bereich, dass da eben Emittenten sind, die auch 10, 15, teilweise sogar 20% und mehr Zinsen zahlen können muss. Die sind dann natürlich nicht so groß, aber haben auch das Potenzial, eben extrem hohe Zinsen zu zahlen. Das ist so das eine, dass wir hier eigentlich so nach und nach erkennen, dass die fundamentalen Unterschiede zumindest an dieser einen Kennzahl eben gar nicht so groß sind. Das zweite, was man auch wissen muss, in unserem Markt haben wir eben Eigentümer, Private Equity Investoren, die eben bereit sind, hier auch eine höhere Verschuldung einzugehen. Aber das ist eben oft oder das ist wichtig, wenn wir diese Unternehmen anschauen. Ich hatte Techim genannt. Wir suchen dann eben sehr, sehr stabile, planbare Geschäftsmodelle, wo es keine großen Schwankungen gibt. Ja, also so eine Techim-Heizkostenablesung machen die ja in Deutschland, das ist der Marktführer. Und Heizkosten werden halt abgelesen, egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter ist, egal ob Corona ist, egal ob die Konjunktur Sonnenscheinzeiten sind oder Regenzeiten. Und das heißt, das ist eine Stabilität, die wir toll finden. Und da sind eben die Investoren auch bereit, eine höhere Verschuldung zu akzeptieren. Die hat dann ihren Preis. Und wir sind da eben mit dabei und sagen, okay, die können immer noch ihre 10% Zinsen zahlen, auch wenn die Verschuldung ein bisschen höher ist. Haben aber ein outstanding Geschäftsmodell mit viel Planbarkeit und dann ist das auch für uns ein spannendes Investment. Ja. Also so kommt das zustande. Ganz, ganz wichtig ist, ja, die Verschuldung ist höher, aber es muss halt immer im Einklang stehen mit den Cashflows und dann ist es auch für uns attraktiv und dann ist auch dieser Pain, den man vielleicht diesem Markt erstmal unterstellt, auch gar nicht so groß. Also wir sehen, dass wir hier mit unserem Ansatz eben nicht nur einen attraktiven Markt bedienen, sondern den sogar outperformen können.
Mhm. Jetzt gibt es ja bestimmt auch viele Dividendenjäger hier bei uns als Zuschauer. Was würdest du jetzt sagen? Warum sind Anleihen besser als Dividenden?
Es ist wirklich eine super spannende Frage, weil wir kommen ja aus Zeiten, wo genau das propagiert wurde. Ne? 2021, Dividenden, die besseren Zinsen und so weiter. Ja, weit gefehlt. Ja, also wenn man sich dann anschaut, 22, 23, also 22 hat es angefangen mit der Zinswende, 23 dann total krass. Wir sehen, also es gibt einen riesen qualitativen Unterschied. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Jedes Mal, wenn wir das gefragt werden, Dividenden kommen aus Aktien, Zinsen kommen aus Anleihen und Aktien sind eben nachrangig und damit auch höheres Risiko. Oder anders, Anleihen sind vorrangig und niedrigeres Risiko. Dividenden, da kann die Hauptversammlung darüber abstimmen. Da gibt es kein Recht darauf, sondern das ist quasi eine freiwillige Zahlung, die das Unternehmen tätigen kann, wenn es in der Lage dazu ist. Das Gegenteil sind eben Zinsen. Hier haben wir eine vertragliche Verpflichtung. Der Emittent muss diese Zinsen zahlen, weil sonst drohen den Aktionären quasi die Aktien aus der Hand zu fallen. Also von daher haben sie auch einen ganz, ganz großen Anreiz hier, diese Zinsen erstmal zu zahlen. Und deswegen ganz, ganz wichtig die Botschaft. Und wir haben das eben auch bei großen Immobilienunternehmen gesehen. Bei Grand City weiß ich es definitiv. Aber dass hier eben Kürzungen und teilweise auch Dividendenaussetzungen stattgefunden haben, also nicht mehr gezahlt wurden, um hier eben die Bonität hochzuhalten und eben auch das höhere Zinsniveau zu bewältigen. Aber hier ist nochmal der Unterschied. Also Zinsen werden immer gezahlt, wenn die Bonität stimmt, und Dividenden werden nur gezahlt, wenn es dem Unternehmen so gut geht, dass neben den Zinsen auch noch was übrig bleibt. Und deswegen an alle da draußen, die Dividendenjäger sind, sollten sich dieses Risikos bewusst sein, dass eben so eine Dividende auch mal gestrichen werden kann. Und alle, die offen dafür sind, sich hier eben diesen Zinsmarkt auch zuzuwenden, sollten eben wissen, dass diese Zinsen gezahlt werden müssen. Also wir können uns hier auch gegen unsere laufenden Erträge gar nicht wehren.
Sehr schön. Klar, Dividenden können ausgesetzt werden. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel den Vanguard FTSE All World High Dividend ETF anschaut, der hat jetzt im laufenden Jahr 17,5% gemacht. Also da sind schon auch extreme Kursgewinne, natürlich, die man verzeichnen kann, wenn es gut läuft an der Börse. Und nebenbei ungefähr so eine 3%ige Ausschüttung. Also würdest du nicht sagen, dass das so ein bisschen bei den Anleihen fehlt? Oder gibt es da teilweise auch so Kursanstiege?
Ja, also ich kann berichten, zumindest für unseren Bereich, dass es da definitiv auch diese Kursanstiege gibt. Du hattest ja ganz am Anfang gesagt, die 11%. Das sind auch die 11% Nachkosten. Also Vorkosten liegen wir nochmal höher. Ich denke, da kann man schon sagen, dass das aktienähnliche Renditen sind. Und jetzt muss man noch eine Sache wissen, finde ich. Also Aktien sind quasi strukturell jetzt im Vergleich zu Anleihen eigentlich so eine Art ewige Anleihe. Also mit unbegrenzter Laufzeit und mit einem Coupon, der nicht fixiert ist. Und wenn das Zinsniveau eben runtergeht, dann profitieren diese Anleihen noch mal mehr als die normalen Anleihen, die wir bei uns im Portfolio haben, weil eben diese Laufzeit noch mal viel, viel länger ist, diese implizite Laufzeit, die da drin steckt. Also von daher ist das alles plausibel und geht eben damit einher, dass dann auch die Risiken höher sind nach vorne. Also das schockt mich jetzt nicht. Wir hatten darüber gesprochen, dass die Dividenden ausgesetzt werden können. Also das kann natürlich nach vorne passieren, wenn wir hier Zinsschwankungen nach oben sehen, um das mal so auszudrücken, dann wäre meine These, dass hier auch dann die Kurse überproportional reagieren.
Ja, weil du es jetzt gerade auch angesprochen hast, kommen wir gleich mal zum Fonds. Und zwar, das ist ja der FU, Fonds Bond Monthly Income. Und wie du ja schon gemeint hattest, also nach den Gebühren 9% Rendite. Also das ist ja schon mal wirklich für einen Anleihen-ETF oder für einen Anleihen-Fonds ist ja schon wirklich sehr beeindruckend. Da würde mich mal interessieren, wie ist denn da eure Verteilung? Also habt ihr jetzt da nur diese hochverzinsten Unternehmensanleihen oder habt ihr auch andere Anleihen, wie zum Beispiel Staatsanleihen in diesen Fonds mit drin?
Also wir haben da keine Staatsanleihen. Wir hatten ja in 2023 eine Performance von über 11%. Wir haben jetzt 2024 noch nicht ganz abgeschlossen. Aber auch da liegen wir jetzt schon bei über 11% outstanding. 2 Jahre hintereinander hätte ich mir nicht vorstellen können, als wir 2019 gestartet sind. Jetzt nach vorne, am Jahresanfang hatten wir, glaube ich, die 9% genannt. Jetzt nach vorne sind wir eher mit 6% oder mehr unterwegs. Also hier muss man natürlich auch realistisch bleiben. Aber der Markt ist trotzdem weiterhin extrem spannend. Und was ist da drin? Keine Staatsanleihen, weil wir dafür nicht die Instrumente haben, beziehungsweise das kann man dann auch, speziell jetzt bei Investment Grade, da können wir keinen Mehrwert bieten. Aber also für unser Marktsegment, Anleihen mit 5% Rendite und mehr, da können wir eben da können wir Mehrwert bieten, weil wir eben die Instrumente und die Mittel haben und hier auch die Zeit haben, um eben sowohl auf der Emittentenseite in der Fundamentalanalyse als auch in der Anleihenanalyse hier eben die wertschöpfendsten Zeitintervalle rauszusuchen für die Fondsinvestoren, wo es eben die meiste Rendite bringt. Und es bringt eben, wenn der Markt erwartet, dass eine Anleihe zu 103 gekündigt wird und der Kurs steht bei 104,5 und die Verzinsung dagegen ist jetzt nicht so hoch, dann sind quasi die Kursverluste schon vorprogrammiert. Das ist dann keine Phase, die wir jetzt noch als Anleiheinvestor schön finden. Aber sowas kauft man sich halt auch mit dem ETF ein, ne? Also von daher nochmal zurück, also keine Staatsanleihen, aber wir haben eine Investment-Grade-Beimischung, weil es das Zinsniveau einfach zulässt. Hannover Rückkehr als Beispiel, aber auch Grand City Properties und LEG Immobilien sind bei uns im Portfolio. Also hier auch konjunkturunsensible Werte, würde ich sagen, weil es das Zinsniveau zulässt, aber eben mit einer Beimischung von 8-10% und der Rest eben im Kern höher verzinsliche Unternehmensanleihen, aber hier eben auch zu 100% Unternehmen, die eben auch 10% Zinsen zahlen können, wenn sie es müssen.
Jetzt ist das ja im Aktienmarkt schon ganz schönes Outstanding, wenn jetzt so ein Fonds den Benchmark, zum Beispiel auch den MSCI World, outperformt. Mhm. Dass sie das jetzt schon hintereinander jetzt öfter geschafft hat, gehabt, euren Benchmark outzuperformen, würde mich mal interessieren, was ist da euer Geheimnis? Was ist eure Strategie, dass sie das so gut hinbekommt?
Ich habe es ja eigentlich auch schon verraten. Ja. Eine Alpha-Quelle ist eben, die Krücken auszusortieren. Die andere Alpha-Quelle ist, diese vorzeitigen Kündigungsmöglichkeiten zu antizipieren. Also die Phasen, wo man wirklich als Anleiheinvestor dann nur noch 3-4%, wo es der Markt eben so preist, dass man eben nur noch 3-4% bekommt, dass wir die eben auslassen und sagen, nee, dann wollen wir eben auch wieder eine Anleihe haben, wo wir die Aussicht haben, dann eben auch 6% Rendite zu haben. Das sind eigentlich die ganz, ganz wesentlichen Zutaten. Ja. Also ich sehe es eher als Handwerk. Wir machen ja keine Hexerei. That's it. Und das Krasse ist, der Markt selbst ist schon extrem attraktiv. Halt mit aktienähnlichen Renditen in niedriger Volatilität. Und wir können hier on top auch nach Kosten noch einen draufsetzen. Das macht uns natürlich extrem stolz. Und das wollen wir natürlich auch nach vorne weiter fortsetzen. Das ist auch zugleich ein Ansporn und Anspruch.
Sehr schön. Dann, was ist denn deine Meinung eigentlich zu so hochverzinsten Anleihen-ETFs? Da gibt es ja zum Beispiel einen von iShares, den High Yield Corporate Bond, glaube ich, heißt der. Würdest du jemanden raten, in sowas zu investieren?
Also wir halten den Markt schon für attraktiv. Warum? Die Renditen sind aktienähnlich und die Volatilität die wesentlichen Risikoparameter Drawdown ist eben deutlich niedriger. Und ein Rückspiegel der letzten 25 Jahre muss man sagen, dass Corona-Krise, das war ein Mickey-Maus-Drawdown. Ja? Wir reden im Jahr 2000 über 7 Jahre, die der DAX gebraucht hat, um von seinem alten High wieder Hoch zurückzuerobern. 7 Jahre hing man quasi in den Seilen, wenn man am Hoch eingestiegen ist. Entschuldigung, wir reden über einen Rückgang, Kursrückgang von 70% und hier waren eben High-Yield-Anleihen mit 5 Jahren wieder Aufholzeit zum alten Hoch und nur ungefähr der Hälfte vom Kursrückgang unterwegs. Also das zeigt, dass das ein sehr interessanter Punkt in der Chance-Risiko-Matrix ist. Also von daher ist auch dieser ETF ein valides Investment. Aber ich habe ja auch gesagt, in diesem ETF stecken eben auch die Krücken, die Atlas und so weiter dieser Welt. Da stecken eben auch Techim-Anleihen mit einer Auslaufrendite von weniger als 4%, wo wir sagen würden, boah, ist jetzt für uns nicht mehr so spannend. Das ist alles fair. Dieser Markt hat es eben auch geschafft, in den letzten 25 Jahren die Inflation enorm zu schlagen. Also deswegen, ehe man nichts macht, ist dieser ETF auch gut. Aber man kann eben auch mit aktivem Management hier on top sogar noch mehr rausholen.
Das ist interessant, weil sonst hört man immer halt Diversifikation, klar im Aktienbereich, Branchen, Länder und dann als Absicherung eher eigentlich so Edelmetalle. Aber vielleicht auch einfach mal hier über Anleihen nachdenken. Sehr interessant. Dann würde mich hier auf jeden Fall noch interessieren, welche Unternehmen oder Branchen sind aktuell sehr interessant im Anleihenmarkt? Wenn jetzt jemand sagen würde, er macht sich selber mal jetzt auf die Recherche und möchte selber in Anleihen investieren. Ein Problem, was ich glaube ich jetzt schon vorwegnehmen kann, ist ja, dass man nicht in alle Unternehmensanleihen investieren kann, weil die ein Stück weit, muss man ja eine gewisse Stückzahl abnehmen. Und da liegt man mal bei 80 bis 100.000 teilweise. Genau, also was würdest du da den Zuschauer raten, der jetzt auch gerne in Anleihen investieren wollen würde?
Ja, um das kurz aufzuklären, also wir haben in der Tat bei unseren Anleihen üblicherweise eine Stückelung von 100.000 Euro. Das heißt, um hier breit diversifiziert, sagen wir mal 20 Positionen, was wir jetzt noch für nicht ausreichend diversifiziert halten würden. Aber wenn man jetzt schon mal in 20 verschiedene Anleihen investieren möchte, heißt das auf Deutsch, man bräuchte 2 Millionen Euro. Hat vielleicht der eine oder andere, aber vielleicht auch der eine oder andere nicht, sei es drum. Also das ist der Markt. Ich muss gestehen, dass wir, was so Branchen anbelangt, also wir haben Branchen, wo wir sagen, die sind konjunkturunabhängig. Das wären jetzt so unsere Wohnimmobilienbestandshalter. Die Mietentwicklung kennt ja de facto nur eine Richtung. Das ist aus Cashflow-Perspektive extrem attraktiv. Wir sehen ja keine Abhängigkeit von irgendwelchen Konjunkturthemen. Im Gegenteil, also alles, was wir im Moment sehen, pusht das eigentlich noch unsere These, dass das weiterhin attraktiv ist nach der Zinswende. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wir haben uns diesen Wohnimmobilien zugewandt nach der Zinswende erst und nicht schon davor. Also das kommt dazu. Wir haben das Thema Pharma und Healthcare. Wir haben so ein paar Diagnostikunternehmen. Und Pharma ist für uns quasi vergleichbar mit Immobilienunternehmen, extrem konjunkturunsensibel und stabiles Geschäft durch wachsende und also steigende Bevölkerung, aber vor allem auch alternde Bevölkerung, also eine Wachstumsbranche. Nichtsdestoweniger, wir haben hier und da eben in der Vergangenheit, weil die eben extrem gut gelaufen sind, dann auch mal Anleihen verkauft, aber eben auch verkauft, weil wir eben gesehen haben, dass diejenigen Unternehmen, die jetzt vor 2-3 Jahren eben mit Corona-Tests extrem viel und extrem gutes Geld verdient haben, dass hier eben nach und nach die regulatorische Daumenschraube anzieht und hier eben Preisdeckel gesetzt werden, Mengendeckel gesetzt werden. Das heißt, das Wachstumspotenzial wird hier nach vorne begrenzt und das ist auch volkswirtschaftlich richtig und gut, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist halt also für das, was wir vorhaben, eben nicht so spannend. Und deswegen würde ich eben nicht sagen, pauschal jetzt in Wohnimmobilien und in Pharma und Healthcare immer den Einzeltitel angucken. Wir kommen dort eben von so einer Bottom-up-Analyse, haben dann natürlich unseren Branchenlayer obendrauf und gucken eben, dass wir keine Ungleichgewichte haben. Und jetzt kommt aber noch die andere Perspektive dazu. Wir haben eben, wenn man sich unsere Top 10 anguckt, eben auch einen Emittenten aus dem Modehandel, unsere bestsecret.de, der ein oder andere Zuhörer mag das vielleicht kennen. Auch wenn ich in der Post bin, sehe ich hier und da mal ein Paket. Also die machen Online-Handel für Mode und die sind ein echter Outperformer in ihrer Branche. Die Branche ist nicht toll, ganz ehrlich. Also schwierig, Preisdruck, Mengendruck, also es ist unglaublich extrem hohe Fixkosten im stationären Handel. Das sind schwierige Rahmenbedingungen und bestsecret.de hat halt hier mit ihrem Modell, das ist halt Onlinehandel und ein Shoppingclub, wo man nur auf Einladung reinkommt und mit hohen Rabatten und so weiter, sind hier sehr, sehr erfolgreich. Die wachsen, auch wenn der Markt schwierig ist. Und das ist für uns entscheidend, also dass das Einzelunternehmen funktioniert und so wie es in funktionierenden Märkten auch mal Gegenwind gibt, gibt es eben auch in schwierigen Märkten Outperformer und deswegen ist auch das für uns dann interessant. Also von daher tue ich mich schwer, hier so eine pauschale Empfehlung abzugeben. Wir sind Bottom-up-Investoren. Das ist gut und richtig so und hat sich auch bewährt. Also da tue ich mich schwer, hier so eine einfache Formel herauszugeben. Guckt euch die Branche an.
denke ich, hat es trotzdem schon mal den einen oder anderen weitergeholfen. Ja, weil ihr jetzt auch den Markt outperformt und wahrscheinlich auch eine eurer großen Stärken ist, eben Unternehmen genau zu durchleuchten, Bilanzen zu lesen und auch Kennzahlen zu deuten. Was würdest du sagen, was sind da so die wichtigen Faktoren, auf die man achten sollte, jetzt speziell beim Anleihenmarkt?
Also es gibt eine Kennzahl, die ist, oder zwei Kennzahlen, die sind besonders wichtig, die bauen aufeinander auf. Die eine wichtige Kennzahl ist abgekürzt EBITDA, das ist die Abkürzung für Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Das heißt auf Deutsch Gewinn vor Abschreibung, Zinsen und Steuern. Warum ist diese Kennzahl für die Anleiheinvestoren so wichtig? Weil es ein Indikator, und das ist ganz wichtig, ist nur ein Indikator für die Cashflow-Entwicklung ist. Also in the long run, also man sagt, man kann die Steuerstruktur anpassen, man kann die Zinsen, also die Verschuldungsstruktur, die Kapitalstruktur kann man anpassen, deswegen das berücksichtigen wir auch nicht. Und zur Null kann man auch mal Investitionen auf Null fahren, dann ist quasi dieses EBITDA ist das, was an Cashflow eigentlich übrig bleiben müsste. Ganz so einfach ist es für uns nicht. Wir wollen eben sehen, dass dieses Unternehmen laufend so investiert, dass es sich erhält, dass es nicht wächst, aber auch nicht schrumpft. Also es soll nicht von seiner Substanz leben. Uns ist wichtig, Leasing ist ja inzwischen auch eine Form der Finanzierung bilanziell. Da gab es eine Umstellung in 2009, IFRS 16. Ist jetzt ein bisschen technisch, aber ich will nur sagen, wichtig ist uns, alle Leasingverträge müssen natürlich bedient werden, bevor Geld für das Zahlen der Zinsen auf die Anleihen zur Verfügung steht. Also wir haben dort einfach unser Rezept, wo wir sagen, die und die und die Positionen, die rechnen wir auf jeden Fall noch mit rein. Um eben hier eine klarere Sicht und uns, um hier eben nicht beim EBITDA Schluss zu machen, aber der Markt guckt halt auf dieses EBITDA. Und das Zweite ist eben die Verschuldung. Und dann gibt es eben diesen Leverage, diesen Verschuldungsgrad, dreifach EBITDA, also Unternehmen XY macht meinetwegen ein EBITDA von 200 Millionen, ist dann mit 600 Millionen Euro verschuldet. Das wäre jetzt so ein typischer Emittent aus dem High-Yield-Markt. Also das ist das, wo die Anleihegläubiger drauf gucken. Aber ich würde eigentlich noch einen Schritt weitergehen, weil die Profi-Investoren gucken auch am Aktienmarkt auf diese EBITDA-Multiples. Und auf diese EBITDA-Multiples werden eben auch Beteiligungen von der Börse genommen, werden aber auch an die Börse gebracht. Also man sollte das nicht unterschätzen. Ich weiß, dass man als Privatinvestor dann oft aufs KGV schaut, aber bis man wirklich beim KGV ankommt, hat ein Management noch so viele Möglichkeiten, da zu gestalten. Am Ende die Profis schauen da auf die Fundamentaldaten und da ist das EBITDA der viel, viel bessere Indikator. Und selbst der hat noch seine Gestaltungsspielräume und das ist das, woran wir ja tagtäglich arbeiten.
Ja, Norbert, war wirklich sehr interessant. Der Anleihenmarkt ist also auf keinen Fall zu unterschätzen. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und vielleicht sehen wir uns ja schon bald wieder hier auf unserem Kanal. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
Luis, danke dir und danke für eure Zeit.
Ja, ich hoffe, euch hat das Interview auch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier im eingeblendeten Video findet ihr ein Interview mit Dirk Müller, Mr. DAX. Das haben wir letzte Woche geführt. Auch sehr spannende Einblicke, die Dirk Müller hier gibt. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal rein. Sonst würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier nächste Woche wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin und hoffentlich bis bald.